Die Radio Wissen. Update.
Absolutely, 100%.
US-Präsident Donald Trump ist sich sicher, die Mexikaner werden dafür bezahlen, dass er eine Mauer an der Grenze errichten lässt. Trump im politischen Porzellanladen. Der Mauerbau war nur ein diplomatischer Scherbenhaufen von einigen, die der neue Präsident der Vereinigten Staaten in Washington in den letzten 24 Stunden verursacht hat. Das schauen wir uns genauer an in den nächsten Minuten. Guten Abend, ich bin Daniela Tepper.
Update.
Regieren per Dekret. Trump regiert durch im Weißen Haus. Eingeleitet hat der neue Präsident seine Ansagen mit einer Rede im Heimatschutzministerium. Seine oberste Aufgabe, sagte er, sei es, die Amerikaner zu schützen.
As your president, I have no higher duty than to protect the lives of the American people.
Dazu gehört, so Trump, dass die Einreisebestimmungen vor allem für einige muslimische Länder massiv verschärft werden. Und auch das Thema Folter fasst der US-Präsident wieder an. In einem Interview mit dem US-Fernsehsender ABC sagte er,
wenn der IS unvorstellbare Dinge tut, bin ich dann für Waterboarding? Wir müssen Feuer mit Feuer bekämpfen.
Trump will sich da nach eigenen Worten aber an die Empfehlungen seines Verteidigungsministers und des CIA-Chefs halten. Die sind beide dagegen. Noch. Denn der Präsident hat sich offenbar auch schon mit anderen CIA-Leuten kurzgeschlossen und nachgefragt, was die so von Folter, Torture halten.
I have spoken with people at the highest level of intelligence and I asked them the question, does it work? Does torture work? And the answer was yes, absolutely.
Das sind jetzt noch Ankündigungen und Pläne, anders als der Mauerbau an der Grenze zu Mexiko. Der ist eben per Dekret angeordnet. 3200 Kilometer lang, mindestens 14 Milliarden Dollar teuer. Baubeginn in sehr naher Zukunft.
Sobald wie möglich, sobald wir in der Lage sind. Ich würde sagen, in ein paar Monaten. Die Planungen beginnen sofort.
Die Milliarden, die das Bollwerk kosten werden, die will sich Trump von Mexiko zurückholen. Keine Chance, sagt der mexikanische Regierungschef Enrique Peña Nieto. Er sagte wörtlich, Mexiko hält nichts von Mauern und ich habe auch schon mehrfach gesagt, dass wir nicht dafür zahlen.
Mexiko no cree en los muros. Lo he dicho una y otra vez. Mexiko no pagará ningún muro.
Vorhin hat Trump dann auch einen seiner mittlerweile berüchtigten Tweets abgesetzt. Nieto sollte doch besser auf seinen geplanten Besuch in der kommenden Woche in Washington verzichten, wenn er nicht bereit sei zu zahlen. Jedenfalls geht jetzt erst einmal der amerikanische Steuerzahler in Vorleistung. Dafür will der Kongress den Weg freimachen. Mit der republikanischen Mehrheit reine Formsache. Sprecher der Republikaner ist Paul Ryan und er ist sicher, das Geld kriegen wir wieder.
Well, first off, we're going to pay for it and front the money up, but I do think that there are various.
Wir werden das Geld vorstrecken, aber es gibt viele Möglichkeiten, wie Mexiko doch noch dafür zahlen.
Different ways of getting Mexico to contribute to doing this.
Trump setzt also eins seiner umstrittensten Wahlversprechen schon in den ersten paar Tagen seiner Amtszeit um. Ob die Mauer an der Grenze zu Mexiko sinnvoll ist, das bezweifeln selbst Anwohner in Texas, so wie diese Frau hier.
Diese Mauer wird sie doch nicht stoppen. Wenn sie 6 Meter hoch ist, besorgen sie sich eine 6,5 Meter hohe Leiter.
Unsere Korrespondentin vor Ort ist Ann-Kathrin Mellmann. Sie war in Tijuana auf der mexikanischen Seite der Wehranlage, die schon jetzt die USA von Mexiko trennt. Es ist ein fast blickdichter, meterhoher Zaun.
Der Bereich ist ein Zugeständnis an die unzähligen getrennten Familien. Er heißt Friendship Park. Nur am Wochenende von 10 bis 14 Uhr dürfen sich die Menschen auf US-Seite dem Zaun nähern. Großmütter lernen ihre Enkel kennen, Paare schmachten sich durch das Gitter an. Berühren können sie sich nur mit der Spitze des kleinen Fingers.
Wir reden gleich in der Redaktionskonferenz hier in die Radio Wissen ausführlich mit Ann-Kathrin Mellmann über ihre Erfahrungen an der amerikanisch-mexikanischen Grenze und über den geplanten Mauerbau.
Kein Kommentar. Doch. Meinung.
Im Netz kommen Trumps Mauerpläne nicht gut an. Carsten Kriesel postet bei Facebook, ich würde ja gern pointiert was dazu schreiben, aber während man gleichzeitig beide Mittelfinger hebt und andauernd den Kopf schüttelt, kann man verdammt schlecht tippen. Claudia Strumberger schreibt, schön, dass der amerikanische Steuerzahler dafür aufkommen muss, denn da werden genügend dabei sein, die diesen Horrorclown gewählt haben. Anthony Byron fragt, wenn Mexiko nicht zahlt, marschiert er ein oder wirft er Atombomben? Katharina Ostkemper schaut auf die Europäer. Warum interessiert uns eine Mauer auf einem fernen Kontinent eigentlich so brennend, während die in Europa und somit vor unserer Haustür kaum noch Beachtung finden? Einige finden die Mauerpläne aber auch gut. Yahya Kilicaslan meint, wieso in aller Welt wird Trump dafür kritisiert? Als Staatspräsident hat er für die Sicherheit seines Landes zu sorgen. Antonio Bertolini sieht es genauso. Ich halte dieses Bauvorhaben für sinnvoll. Kriminalität sorgt für einen erheblich größeren Schaden als die Kosten dieser Mauer.
Was sonst noch wichtig war?
Die 16-jährige Safia S. muss 6 Jahre in Jugendhaft. Das hat das Oberlandesgericht Celle entschieden und damit der Bundesanwaltschaft in allen Punkten Recht gegeben. Deren Sprecher fasst die Vorwürfe noch einmal zusammen.
Es geht hier um einen versuchten Mord, eine gefährliche Körperverletzung und Unterstützung einer terroristischen Vereinigung. Die Angeklagte hat im Auftrag und unter Anleitung von IS-Mitgliedern gehandelt.
Safia S. hatte vor knapp einem Jahr bei einer Polizeikontrolle einem Polizisten ein Gemüsemesser in den Hals gestoßen und den Mann so lebensgefährlich verletzt. Dass sie das vorhatte und im Namen des IS handelte, das hatte sie vorher in einem Smartphone-Chat geschrieben. Der Deutschland-Trend gibt der SPD recht bei ihrem eingeschlagenen Richtungswechsel. 69% aller Befragten glauben, dass der Partei unter dem neuen Chef und Kanzlerkandidaten Martin Schulz ein Neuanfang gelingen wird. Viele halten die SPD durch Schulz an der Spitze auch wieder für wählbarer als vorher. Die CDU will sich davon aber nicht beeindrucken lassen. Generalsekretär Volker Kauder sieht der Bundestagswahl gelassen entgegen.
Das ist wie im Fußball. Ganz egal, wer kommt, es muss gewonnen werden.
Österreich hat einen neuen Bundespräsidenten, den ehemaligen Grünen-Chef Alexander Van der Bellen. Er leistete heute seinen Amtseid im Parlament in Wien.
Ich gelobe, dass ich die Verfassung und alle Gesetze der Republik getreulich beobachten und meine Pflicht nach bestem Wissen und Gewissen erfüllen werde.
Über 200 Tage lang war der Posten des Bundespräsidenten in Österreich vakant. Der heutigen Vereidigung von Van der Bellen war ein beispielloser Wahlkrimi in dem Land vorausgegangen. Zuerst hat es eine Stichwahl geben müssen, dann wurde die für ungültig erklärt und musste wiederholt werden. Die Bergungsarbeiten in den italienischen Abruzzen sind beendet. Der italienische Zivilschutz hat eine Woche nach dem Erdbeben und dem Lawinenabgang alle Menschen gefunden, die in einem Hotel verschüttet worden waren. Luigi D'Angelo gehört zu einer Bergungsmannschaft.
Das tragische Ergebnis dieses Rettungseinsatzes sind 29 Todesopfer. In dieser Woche lagen Hoffnung, gute und schlechte Nachrichten ganz nah beieinander, in der wir jeden Zentimeter dieses Hotels durchsucht haben.
Elf Menschen konnten lebend aus den Trümmern des Hotels in den Abruzzen gerettet werden.
Was noch wichtig wird.
Was geht auf Deutschlands Straßen und was nicht? 2 Tage lang haben auch in diesem Jahr wieder Verkehrsexperten und Politiker beim Verkehrsgerichtstag darüber beraten. Morgen Mittag werden die Ergebnisse vorgestellt. Polizeigewerkschaftschef Rainer Wendt geht davon aus, dass es vor allem für die Nutzung von Handys deutlich höhere Strafen geben wird als bisher. 200 €, wenn man während der Fahrt aufs Smartphone guckt. Bei Wiederholung droht Führerscheinentzug.
Ich weiß gar nicht, wie man auf die Idee kommen kann, während der Fahrt WhatsApp zu schreiben oder SMS zu verschicken. Das ist lebensgefährlich, was du hier machst.
International wird morgen der Opfer des Nationalsozialismus gedacht. Am 27. Januar 1945 wurde das Konzentrationslager Auschwitz von den Alliierten eingenommen und die verbliebenen Gefangenen wurden befreit. In vielen europäischen Ländern ist das ein hoher Gedenktag. Der Bundestag hält um 9 Uhr eine Gedenkstunde für die Millionen Opfer des Holocaust ab. Und noch ein Jahrestag spielt eine Rolle morgen. Vor genau 50 Jahren, im Jahr 1967, unterzeichneten 63 Staaten unter UNO-Vermittlung einen Vertrag, mit dem sie sich darauf verständigten, den Weltraum ausschließlich friedlich zu nutzen. Zu den Unterzeichnern gehörten damals auch die USA, die ehemalige Sowjetunion und Großbritannien.
Und sonst in der Welt?
Bewohner des Niger-Deltas haben eine Klage gegen den Ölkonzern Shell verloren. Ein britisches Gericht hat geurteilt, dass Shell nicht für die Ölkatastrophe dort verantwortlich gemacht werden kann, sondern höchstens Shells nigerianische Tochterfirma. Die Kläger haben angekündigt, gegen das Urteil vorzugehen. Es geht um die Sammelklagen von insgesamt 40.000 Bewohnern des Niger-Deltas. Dort fördern Shell und andere große Konzerne zusammen mit nigerianischen Tochterfirmen Öl. In den letzten Jahrzehnten sind an den Pipelines und Ölbohrinseln schätzungsweise 2 Millionen Tonnen Rohöl ausgelaufen. Die Konzerne machen für die Lecks Öldiebe und Sabotage verantwortlich. Umweltschützer werfen den Konzernen vor, dass die Leitungen marode sind. Die UNO hat vor ein paar Jahren gewarnt, dass dem Gazastreifen spätestens 2016 das Trinkwasser ausgeht und hatte damit wohl recht. Ein Vertreter der Palästinenserbehörde hat der Nachrichtenagentur Reuters gesagt, dass mehr als 96% des Grundwassers nicht mehr nutzbar sind. Es ist mit Chemikalien und Abwasser belastet. Ein weiteres Problem, es ist zu wenig. Die Bewohner des Gazastreifens brauchen mehr als 200 Millionen Kubikmeter Wasser pro Jahr. Im Boden liegen nur 60 Millionen Kubikmeter pro Jahr bereit. Weil aber viel zu viel Wasser abgezapft wird, läuft mehr Wasser nach. Aus den Leitungen kommt also nur noch Salzwasser. Im Gazastreifen gibt es zwar auch Meerwasserentsalzungsanlagen, deren Kapazitäten reichen für die 2 Millionen Bewohner aber nicht aus. Integrity Idol. Pakistan sucht den Superbürokraten. Was sich anhört wie die langweiligste TV-Show der Welt, gibt es tatsächlich. Im pakistanischen Fernsehen haben eine Expertenjury und das Publikum den ehrlichsten Beamten des Landes geehrt für seinen Einsatz gegen die grassierende Korruption. Gewonnen hat ein Vertreter der Lokalregierung aus der Provinz Punjab. Er ist vor allem für die Registrierung von Grundstücken zuständig und hat etwa 30 korrupte Beamte entlassen. Eine ähnliche Show hatte es schon vor rund einem Jahr in Nepal gegeben. Da berät der Sieger jetzt die Regierung, wie man Korruption bekämpft.
Wissensnachrichten.
Mit Donald Trump hat diese Sendung ja angefangen und auch für die Welt der Wissenschaftler ist er ziemlich bedeutsam. Wir hatten das gestern schon berichtet. Trump hat zum Beispiel die US-Umweltschutzbehörde angewiesen, alte Studien nochmal zu überprüfen. Und alle neuen Studien müssen von der Regierung abgesegnet werden. Ann-Kathrin Horn aus den Wissensnachrichten, dagegen gibt's Protest.
Ja, es formiert sich Widerstand unter den Mitarbeitern dieser Behörden. Nicht nur bei der Umweltbehörde, auch bei der NASA oder der Nationalparkaufsicht. Diese Woche sind mindestens 14 Twitter-Accounts angemeldet worden, auf denen Behördenmitarbeiter jetzt privat twittern. Und dort wollen sie den Menschen das mitteilen, was die Behörden jetzt nicht mehr veröffentlichen dürfen.
Und wie findet man diese Accounts jetzt?
Am besten unter den Hashtags Resist oder Resistance, also Widerstand.
Beim nächsten Thema geht es auch um Twitter, aber eher allgemein um soziale Online-Netzwerke, also Twitter, Facebook und Co. Forscher haben untersucht, was für Studien es dazu so in den letzten 10 Jahren gab.
Ja, das waren auf jeden Fall sehr viele. Es ist an den Unis angekommen, dass es nichts ist, was wieder weggeht, sondern dass es wirklich unsere Kommunikation und auch unsere sozialen Beziehungen beeinflusst. Von 2004 bis 2015 gab es laut den Forschern fast 500 Studien zu sozialen Netzwerken und sie wollten das ein bisschen eingrenzen und nur die Studien anschauen, die was mit sozialen Netzwerken und sozialen Beziehungen zu tun haben. Und dazu gab es in den letzten 10 Jahren knapp 90 Studien.
Kann man die irgendwie zusammenfassen?
Ja, man kann sagen, dass es bei den meisten darum ging, dass soziale Netzwerke dazu genutzt werden, um eben irgendeinen sozialen Vorteil zu haben, also Freunde oder Bestätigung etc. Und dass es tatsächlich positive Effekte gibt, wie dass man sich wohler fühlt, dass es einem psychisch besser geht. Und viele Studien kamen zu dem Ergebnis, dass mehr Freunde auf Facebook und eine eher aktive Nutzung tatsächlich zu einem besseren Gefühl führen und auch zu mehr sozialer Unterstützung und dass vor allem schüchterne Menschen Vorteile haben.
Gibt es da noch Themen, die noch nicht so gut erforscht werden?
Ja, die Wissenschaftler sagen, dass der Schwerpunkt nicht auf Facebook liegen sollte, sondern dass man auch mal Studien machen sollte zu Snapchat oder Instagram und dass man zum Beispiel nicht nur untersuchen sollte, wie viele Freunde jemand hat oder wie eng oder locker diese Kontakte sind, sondern auch zum Beispiel, wie homogen oder wie heterogen die Freundeskreise sind und wie die Leute da angeordnet sind, ob vielleicht jemand im Mittelpunkt steht und ob diese Person dann soziale oder vielleicht sogar berufliche Vorteile hat.
Und in Zukunft wird es sicher noch ganz viele Social-Media-Studien geben. Bei der nächsten Studie geht es auch um etwas, wozu jeder irgendwie eine Meinung hat, auch wenn er oder sie vielleicht gar nicht so wirklich sich betroffen fühlt. Es geht um Menschen, die übergewichtig sind.
Ja, eine neue Studie von der Uni von Pennsylvania kommt zu dem Ergebnis, wenn jemand, der übergewichtig ist, sich in seinem Körper sehr unwohl und unattraktiv fühlt, dann hat er auch eher Krankheiten wie Bluthochdruck oder zu viel Bauchfett, als jemand, der zwar übergewichtig ist, der sich in seinem Körper aber wohlfühlt.
Also ist das was Psychisches?
Ja, es könnte natürlich auch umgekehrt sein. Also erst bin ich krank und dann fühle ich mich deswegen nicht wohl. Aber viele Studien haben schon gezeigt, psychischer Stress kann zu bestimmten Krankheiten führen, die Übergewichtige dann zum Teil haben.
Wir halten auf jeden Fall fest, Übergewicht ist nicht gut für die Person und natürlich ist es auch ein Kostenfaktor für die Gesellschaft, oder?
Ja, es gibt Krankheiten, die werden durch Übergewicht begünstigt, Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Diabetes zum Beispiel. Aber die Forschung zeigt auch, dass man das nicht alles so pauschal sagen kann. Es gibt auch Übergewichtige, die sind kerngesund. Es könnte sein, dass es an bestimmten Genen liegt. Und es kommt auch auf das Körperfett an. Wenn jemand eigentlich dünner ist, aber einen sehr hohen Anteil an Körperfett hat, dann ist das auch ungesünder, als wenn jemand mehr wiegt, aber einen geringeren Körperfettanteil hat, weil er zum Beispiel einfach sehr viele Muskeln hat.
Muskeln hat und deswegen viel wiegt. Also dick ist nicht gleich dick. Das war das Neueste aus den Wissensnachrichten. Danke an Katrin.
Wetter.
Der Tag geht fast überall wolkenlos zu Ende. Nachts bildet sich gebietsweise Nebel. Die Temperaturen gehen runter auf bis zu minus 5 Grad im Norden und Nordwesten, sonst bis minus 12 Grad. Morgen wird es dann für die meisten sonnig, bei höchstens 1 bis 5 Grad plus. Im Westen und an den Alpen mit bis zu 10 Grad sogar mal wieder richtig mild. Das Wochenende beginnt dann im Osten schön, im Westen mit Regen.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.